Schönen guten Morgen. Wir wollen uns auf den Gottesdienst einstimmen durch ein Präludium, ein Musikstück, das wir jetzt von der Band hören. Ja, euch allen ein herzliches Willkommen zum Gottesdienst in unserer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde hier in der Hohen Leuchte. Wir feiern heute Gottesdienst im Namen des allmächtigen Vaters im Himmel, seines Sohnes Jesus Christus und in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Amen. Ja, liebe Glaubensgeschwister, liebe Freunde der Gemeinde, leider befinden wir uns immer noch in schweren gesellschaftlichen Herausforderungen, ja und Krisen. Man kann es nicht anders sagen. Nicht nur Corona und Wirtschaftskrise, sondern auch eine ganz andere Krise, eine ganz andere Herausforderung, die auch uns Christen betrifft. Und diese Krise ist die zunehmende Lieblosigkeit im menschlichen Miteinander, die zunehmende Kälte. Und da ist oft Egoismus, Hauptsache mir, den meinen geht's gut. Manche merken es gar nicht, da ist sogar Gegeneinander, manchmal sogar Hass von verschiedenen Überzeugungen, zum Beispiel Geimpfte gegen Nicht-Geimpfte. So unterschwellig merke ich das, dass man da so ja, negative Gedanken, negative Worte hat oder auch in anderen Dingen oder aber auch zunehmende Gleichgültigkeit. Ja, was geht mich das denn an? Hauptsache ich. Oder auch Unverbindlichkeit, dass man sich zurückzieht in seine Privatsphäre und die anderen interessieren einen immer weniger. Zum Beispiel auch zunehmende Verantwortungslosigkeit gegenüber dem Staat, gegenüber der Gemeinde. Wir sehen es, es wird protestiert, es wird rebelliert. Und das nimmt leider auch unter manchen Christen immer mehr zu. Jesus Christus hat in seiner Endzeitrede in Matthäus 24 im Vers 12 das schon vorhergesagt. Da steht, und weil Gottes Gebote missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch und die Liebe wird bei vielen erkalten. Eine sehr ernste Warnung auch an uns Christen, auch an mich, auch an dich. In unserem Miteinander, in uns selbst, kann die Liebe Gottes erkalten oder es wird auch übersetzt sogar erlöschen. Und es geht hier um die göttliche Liebe, die Agape. Im Griechischen heißt sie Agape im Gegensatz zu der Freundschaft oder Sympathieliebe. Und diese Liebe, diese göttliche Liebe, ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen für alle, die Jesus Christus im Glauben angenommen haben als ihren Herrn und Erlöser und dadurch auch den Heiligen Geist bekommen haben. Das ist diese Verheißung in Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und es geht noch weiter. Warum immer über Liebe reden? Was ist das wichtigste Merkmal unter uns Christen? Was sollte es sein? Dass wir uns hier versammeln, ist gut. Dass wir singen, ist gut. Dass wir beten, ist gut und wichtig. Aber Jesus sagt, das allerwichtigste Zeichen, Merkmal von uns Christen sollte sein, laut Johannes 13,35, an der Liebe untereinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, sagt Jesus. Das ist das wichtigste Merkmal. Und wenn wir das nicht haben, wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir immer das Entscheidende. Aber werde ich an dieser Liebe erkannt? Spürt man uns das ab? Diese göttliche Liebe, diese Agape ist nicht Sympathie oder Antipathie, wie das in der Welt übrig ist, gegenüber anderen Menschen. Na, wer mir sympathisch ist, den grüße ich, und wer mir unsympathisch ist, den grüße ich nicht, den gucke ich nicht an. Das ist weltliche Liebe, das ist Sympathie. Aber Jesus sagte einmal, und was ist das Besondere, wenn ihr nur die grüßt, die euch grüßen, wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun? Das tun die Menschen in der Welt auch. Das ist nichts Besonderes. Das Besondere an der göttlichen Liebe ist, dass sie nicht von Sympathie abhängig ist, dass sie sogar Feindesliebe hervorbringen kann, dass sie Menschen lieben kann, die mir eigentlich unsympathisch sind. Und wir müssen dieser Liebe Raum geben. Nur theoretisch darüber reden, bringt nichts. Wir müssen dieser Liebe Nahrung geben. Wir haben zu Hause einen Ofen, einen Kamin, den ich jetzt immer gerne anheize, aber ich muss immer Schalte nachlegen. Wenn ich nichts nachlege, geht der Kamin aus, dann geht der Ofen aus. Und so ist es auch mit der Liebe. Das ist nicht nur so automatisch, sondern diese Liebe ist nicht Selbstzweck für mich, dass ich mich nur liebe und mich nur um mich drehe, sondern diese Liebe ist Zweck, um andere zu lieben, so wie Jesus es getan hat. Auch Menschen, die mir menschlich vielleicht sogar unsympathisch sind. Und das muss ich trainieren, das muss ich umsetzen praktisch. Und das kann schon ein Gruß sein, ein freundlicher Blick, das kann Hilfsbereitschaft sein und bedingungslose Vergebungsbereitschaft. Aber wie ist diese Liebe? Wie wird sie beschrieben? Und dazu lese ich uns nochmal die Verse aus 1. Korinther 13 vor. Das ist das Herzstück des christlichen Glaubens. Da schreibt Paulus in 1. Korinther 13, ohne Liebe bin ich nichts. Selbst wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja mit Engelszungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, so wären alle meine Worte hohl und leer. Ohne jeden Klang, wie dröhnendes Eisen oder ein dumpfer Paukenschlag, könnte ich aus göttlicher Eingebung reden. Wüsste ich alle Geheimnisse Gottes, könnte ich seine Gedanken erkennen und hätte einen Glauben, der Bergen versetzte, aber mir würde die Liebe fehlen, so ist das alles nichts. Selbst wenn ich allen meinen Besitz an die Armen verschenken und für meinen Glauben das Leben opfern würde, hätte aber keine Liebe, dann wäre alles umsonst. Liebe ist geduldig, freundlich. Sie kennt keinen Neid, keine Selbstsucht. Sie prahlt nicht und sie ist nicht überheblich. Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Diese Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und hält allem stand. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. Und wenn wir diese Einstellung haben und lebendig halten, dann können wir trotz Unterschiede in Meinung, in Ansichten zusammenleben, zusammen dem Herrn dienen und auch heute würdig zusammen das heilige Abendmahl feiern, zum Gedächtnis an unseren Herrn Jesus Christus, der uns in der Liebe das Vorbild ist. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für unseren Herrn Jesus Christus, deinen lieben Sohn, der unser Vorbild ist, Herr, der vorangegangen ist, der Liebe geübt hat, der sogar seine Feinde geliebt hat, bis zur letzten Sekunde sogar für die Übeltäter gebetet hat, der vergeben hat. Herr, wir kommen da nicht heran. Wir sind schwache Menschen, deshalb brauchen wir die Kraft deines Heiligen Geistes, dass diese Liebe in uns lebendig ist, wird, aber auch bleibt. Und wir denken jetzt auch an die Menschen, die verfolgt werden um deines Namens willen in vielen Ländern, die alles aufgeben müssen. Hilf ihnen, Herr, steh ihnen bei, dass sie dir treu bleiben können. Und wir denken auch an die Kranken, Angefochtenen unter uns. Sei auch mit ihnen, Herr, stärke und festige sie im Glauben. Sei du mit ihnen. Segne jetzt diesen weiteren Verlauf des Gottesdienstes. Freue dich, Welt. Danke. Ja, wir grüßen auch alle Gäste unter uns. Hat jemand ein Grußwort oder etwas weiterzugeben, was in diesen Rahmen passt, dann ist jetzt die Gelegenheit dazu. Ansonsten allen ein herzliches Willkommen, auch von den Gästen. Dann hatten wir Geburtstage, 7 insgesamt. Und zwar hatten in der vergangenen Woche Geburtstag Anja, Andreas, Regina, Eduard, Gertrud, Christel und Julian. Die habe ich hier auf dem Zettel stehen. Ich habe ein Bibelwort für die Geburtstagskinder aus Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Gott, der Herr, ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Gott, der Herr, ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Psalm 27, Vers 1. Wir wünschen von dieser Stelle allen Geburtstagskindern Gottes Segen für ihr neues Lebensjahr. Dann einige Bekanntmachungen. Weihnachten steht fast vor der Tür. Wir haben ja Weihnachtsgottesdienste und es steht auch im Gemeindebrief alles nochmal genau. Aber was ganz wichtig ist, für die Heiligabend-Gottesdienst haben wir Listen im Foyer ausliegen. Wir sind 2 Gottesdienstfeiern am Heiligabend angeboten, einmal um 15.30 Uhr, Heiligabend, oder um 17 Uhr. Und ganz wichtig ist, wenn man dann kommen will, sich in diese Liste einzutragen. Wir brauchen das, um Überblick zu haben. Wir haben begrenzte Stühle und wir müssen das alles gut organisieren und strukturieren. Da bitte ich um Verständnis, weil wir haben eben Auflagen und es ist nicht wie früher, dass man einfach mal so kommen kann, sondern es muss alles verantwortlich strukturiert und organisiert werden. Dann hat mich Karl-Heinz noch mal gebeten, für die, die Heiligabend nicht wissen, wo sie hin können, die gerne Gemeinschaft haben wollen, bietet er an, sich nach dem Gottesdienst Heiligabend hier zu treffen, gemeinsam Heiligabend im kleinen Kreis hier zu feiern. Also wer da Interesse hat, der melde sich bitte bei Karl-Heinz, der sitzt im Foyer, ist nicht zu übersehen von seiner Größe und sprecht ihn gerne an. Dann etwas sehr Erfreuliches, und zwar am letzten Mittwoch hatten 3 Glaubensgeschwister aus unserer Gemeinde, Ali, Zanas und Kimya, Gerichtsverhandlung in Hannover. Ich durfte sie begleiten. Es ging um den Asylantrag. Einige haben ja auch dafür gebetet. Und ja, es wurde stattgegeben, ne? Euer Asylantrag. Vielleicht könnt ihr mal aufstehen, dass die Leute euch sehen. Ja, danke. Ja, danke für alle Gebete, für alle Fürbitte. Es ist nicht selbstverständlich. Und da sind wir sehr froh und freuen uns mit euch, dass ihr hier in Deutschland bleiben könnt, als bekennende Christen. Dann haben wir heute unser Missionsopfer. Und zwar unterstützen wir ja 3 Missionare. Das sind Albert Kohnen in Argentinien, Bechnam Mikael in Bremen. Und hast du ein Foto? Ist immer schön, wenn man die vielleicht sehen kann, wenn nicht. Ihr habt sie ja schon häufiger gesehen oder von ihnen gehört. Und Ulrike Müller, die hat etwas geschrieben an unsere Gemeinde. Das lese ich mal auszugsweise vor und werde es dann auffängen. Also sie schreibt, dass der Winter auch in Bulgarien Einzug gehalten hat. Sie schreibt, gesundheitlich geht es ihr gut. Alle Kinderstunden außer in den Schulen laufen weiterhin. Und sie haben ein großes Projekt vor, Weihnachten im Schuhkarton. werden also 100 Geschenke verteilen. Es gibt auch in Bulgarien viele arme Familien und arme Kinder. Und obwohl Ulrike schon längst in Rente gehen könnte, macht sie aber ihren Dienst treu weiter und kümmert sich um Kinder, um Frauengebetsgruppe und so weiter. Und wer das noch genau lesen möchte, ich hänge es dann aus. Und die Kollekte, ja, bitte da in den Behälter geben, im Foyer. Die Kinder sind, glaube ich, schon unten und ich werde jetzt noch mal beten, bevor wir dann vor der Predigt den Lobpreisteil machen, und zu den Liedern wollen wir dann auch aufstehen. Ich will noch mal eben beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für unsere drei Missionare, Ulrike Müller, Albert Kohnen, Bechner Mikhail, die treu ihren Dienst machen, die missionarisch und evangelistisch tätig sind, trotz mancher Schwierigkeiten. Danke, dass sie so treu sind. Segne und behüte sie, stärke und festige sie. Und danke auch für alle Gaben heute, für alle Geber. Mögest du auch da segnen. Wir bitten jetzt auch für unsere Kinder in den Kinderstunden, dass du ihnen auch eine gesegnete Zeit schenkst. Amen. Jetzt hören wir noch und singen zwei Lieder und stehen bitte dazu auf.
Liebe Gemeinde, wir befinden uns mitten in Adventszeit. Und die Adventszeit steht ja eigentlich über oder unter der Überschrift, die man hier da an der Wand liest. Ja, seht ihr das? Freue dich, Welt, dein König naht. Unser Michel hat das diese Woche ausgeschnitten und angeklebt. Kannst dir vielen Dank sagen, Silvia, Enrico. Ganz toll. Das ist das Thema der Adventszeit. Dein König kommt. Und das bedeutet, dass für uns die Adventszeit eine Zeit der Vorbereitung ist. Wir sollen uns in der Adventszeit innerlich darauf vorbereiten, Jesus nochmal ganz neu in unser Herz aufzunehmen. Das ist der Sinn, warum vor Weihnachten nochmal 4 Sonntage geschaltet werden, damit wir eine geistliche Bestandsaufnahme machen, könnte man sagen. Ja? Also, dass wir gucken, wie steht es um mein geistliches Leben? Wie sieht es aus mit meiner Gottesbeziehung? Und dafür gibt es einen sehr wichtigen Indikator. Ihr kennt das aus anderen Bereichen, solche Indikatoren, die etwas anzeigen. Also zum Beispiel aus dem Bereich der Physik. Da hat man einen Gegenstand und man möchte wissen, ob der magnetisch ist. Das kann man so mit dem bloßen Auge nicht sehen. Das heißt, man muss irgendwie etwas, einen Indikator haben dafür, dass der magnetisch ist. Also man nimmt einen Magneten und hält ihn dagegen, und wenn sich dann der Gegenstand in irgendeiner Weise bewegt, also abgestoßen wird oder angezogen wird, dann weiß man, okay, das ist der Indikator dafür, dass dieser Gegenstand magnetisch ist. Und so gibt es auch im geistlichen Bereich Indikatoren, Indikatoren dafür, wie es um deine Gottesbeziehung steht. Und wir schauen uns heute den wichtigsten dieser Indikatoren an. Zumindest ist das laut dem Apostel Johannes der wichtigste Indikator dafür. Er spricht davon in seinem ersten Brief, 4. Kapitel. Da ist unser heutiger Predigtext, 1. Johannes 4, die Verse 19 bis 21. 1. Johannes 4, Vers 19 bis 21. Da lesen wir: Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann lügt er. Wenn er seine Glaubensgeschwister, die er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Gott gab uns dieses Gebot: Wer ihn liebt, muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Das ist also der Indikator, den uns Johannes hier gibt für die Qualität unserer Gottesbeziehung. Er sagt, ihr müsst darauf schauen, wie ihr mit euren Mitmenschen, ganz besonders auch mit euren Geschwistern in der Gemeinde umgeht. Wenn da Liebe vorhanden ist, dann zeugt das davon, dass ihr auch eine Liebe zu Gott habt. Und wenn ihr merkt, nee, da fehlt irgendwas, das ist nicht so, wie es sein sollte, dann wissen wir, ich muss auch an meiner Gottesbeziehung arbeiten. Johannes beginnt hier, indem er sagt, Gott hat uns zuerst geliebt. Und er erklärt dadurch, warum dieser Indikator so wichtig ist, diese Nächstenliebe. Er schreibt in Vers 19, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Also Gott hat dich zuerst geliebt. Bevor du überhaupt irgendetwas getan hast, ja, bevor du überhaupt geboren wurdest, da hatte Gott dich schon in deinem Herz, in seinem Herzen, in seinem Geiste geplant und er hatte ein bedingungsloses Ja zu dir. Er hat dich bedingungslos geliebt. Er wollte dich und will dich so haben, wie er dich erschaffen hat. Er hat dich zusammengewoben aus tausenden möglichen Genkombinationen, Millionen wahrscheinlich, und er hat dich so geschaffen, wie du heute bist. Und das wird sogar noch einmal gesteigert, wenn wir daran denken, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, dass er die Sünde von dir genommen hat und gesagt hat, ich möchte, dass du zurück zu Gott kommst. Ich möchte, dass du ein Kind Gottes wirst und das ist mir so wichtig, dass ich meinen einzigen Sohn dafür hingebe. Das sagt Gott zu dir persönlich und das ist eine unglaubliche Liebe, die mit der Gott dir begegnet. Gott hat uns zuerst geliebt, sagt Johannes. Und die Frage ist jetzt, wie uns diese Liebe erreicht. Denn man kann das hören, man kann davon wissen, das heißt aber noch nicht, dass diese Liebe wirklich tief in mein Herz hineinkommt. Es heißt noch nicht, dass diese Liebe mich auch wirklich verändert und mich prägt. Man kann jahrelang diese Sachen, die ich eben erklärt habe, in- und auswendig kennen und trotzdem das Gefühl haben, mir fehlt was. Ich werde nicht von der Liebe Gottes erreicht. Und wenn wir uns fragen, wie ist das bei mir? Erreicht mich die Liebe Gottes? Dann haben wir eben diesen Indikator hier von Johannes bekommen. Nämlich, lieben wir uns untereinander? Wenn das so wäre, dann würde das bedeuten, dass uns die Liebe Gottes tatsächlich erreicht, dass sie in mein Herz kommt und dass sie dann weiterfließt zu meinen Mitmenschen. Ich kann meine Mitmenschen und gerade meine schwierigen Mitmenschen oder in schwierigen Situationen nur dann lieben, wenn in meinem Herzen eine Liebe vorhanden ist. Und diese Liebe gibt mir Gott. Wenn ich also merke, dass ich andere Menschen lieben kann, auch wenn sie vielleicht etwas schwierig sind, auch wenn sie mal etwas tun, was mir nicht gefällt oder wenn die Situation einfach schwierig ist, wenn ich merke, dass da Liebe strömt, dann weiß ich, das ist die Liebe Gottes, die mich zuerst erreicht hat und die weitergeht zu meinen Geschwistern. Das ist der Indikator, unsere Beziehung. Wie aus dem Beispiel aus der Physik, man hält einen Magneten dran und wenn der Gegenstand angezogen wird, dann ist der Indikator, dass dieser untersuchte Gegenstand magnetisch ist. Und wenn du eine Liebe zu deinen Mitmenschen verspürst, wenn du dich hingezogen fühlst zu deinen Glaubensgeschwistern, wenn du ein Ja hast zu anderen Menschen, dann weißt du, ich bin magnetisch aufgeladen mit der Liebe Gottes. Was in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen steckt, das findet sich auch in unserer Gottesbeziehung. Das ist Kerngedanke hier von diesem Text. Ich lese euch mal Vers 20 nochmal vor. Da sagt Johannes, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann lügt er. Wenn er seine Glaubensgeschwister, die er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Also Gott kann man nicht sehen, die Beziehung ist nicht so offensichtlich, ja, aber wir können ablesen an den ganz offensichtlichen Beziehungen, die wir zu anderen haben, wie unsere Gottesbeziehung ist. Lass uns das mal ein bisschen vertiefen, mal ein bisschen durchdenken. Also wenn du dich jetzt fragst, ja, wie ist jetzt die Beziehung zu meinen Mitmenschen, dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, na ja, das kann man so einfach gar nicht sagen. Es gibt ja ganz viele Mitmenschen in meinem Leben, zu denen ich auch ganz unterschiedlich stehe. Also sagen wir mal, ich habe vielleicht 100 Leute in meinem Umfeld und 20 davon mag ich richtig gerne. Da freue ich mich immer, wenn ich sie sehe und ich bin mit denen gleich auf Du. Dann habe ich 20 weitere, die mag ich nicht so. Ja, das ist keine offene Feindschaft, aber irgendwie fühle ich mich da unwohl und ich gehe da auch gerne mal dran vorbei, möchte mit denen eigentlich nichts zu tun haben. Und dann gibt es 60 weitere, da habe ich eigentlich keine Meinung zu. Ja, die tauchen auf und verschwinden wieder. Ich habe da nichts gegen, aber die sind mir relativ egal. Also was sagt das jetzt über meine Gottesbeziehung aus? Man kann das ziemlich genau übertragen. Man könnte sagen, Deine Gottesbeziehung ist zu 20% sehr liebevoll. Ja, das sind diese 20 Leute, die du gerne hast und denen du Liebe gibst. Es gibt aber auch einen Aspekt in deiner Gottesbeziehung, 20%, wo es Schwierigkeiten gibt, wo du Gott so nicht annimmst, wo du seine Wege, die er dir vorgibt, so nicht akzeptieren kannst, wo du mit Gott haderst. Ungefähr 20%, so wie es 20 Leute gibt, die du nicht gerne magst. Und dann ist da auch viel Gleichgültigkeit in deiner Beziehung zu Gott. 60 Leute sind dir mehr oder weniger egal. Und das ist ja auch etwas, was sich in unserer Gottesbeziehung manchmal widerspiegelt, dass wir sagen, ja, gut, am Sonntag ist das schon wichtig, Gott, aber Dienstag, Mittwoch ist mir das weniger wichtig. Also man kann das ziemlich genauso ablesen an unseren Beziehungen. Man könnte das noch ein bisschen konkretisieren und sagen, dass Menschen, die mit denen du viel zu tun hast, dass das besonders wichtig ist. Ja, also zum Beispiel deine Ehebeziehung. Ja, deine Ehebeziehung, da hast du ja viel mit zu tun und das ist ja auch nicht leicht, ja, mit einem Menschen so eng zusammenzuleben. Aber gerade da zeigt sich eben auch, wie viel Liebe du von Gott hast. Ja. Manche grinsen mich an, ne? Ihr wisst, wovon ich rede. Das ist manchmal nicht ohne, wenn man da mit jemandem zusammensitzt und dann macht er den Marmeladendeckel nicht zu oder den Klodeckel nicht auf oder was auch immer da einem stört. Das kann ja eine ganze Menge sein und da braucht man wirklich Liebe von Gott. Und man kann gucken, wie viel Liebe habe ich da eigentlich von Gott, die ich dann auch an meinen Ehepartner weitergeben kann. So, jetzt regt sich aber wahrscheinlich auch ein bisschen Protest bei manchen von uns. Und man sagt, naja, das ist ja wieder eine schöne Sonntagsrede, die du hier hältst, aber du kennst ja meine Situation überhaupt nicht. Ne? Du weißt ja nichts von meinem Ehepartner, wie er sich gibt. Also Sonntagmorgen kennst du ihn, aber du kennst ihn ja nicht Montag, Dienstag, Mittwoch. Oder die schwierigen Arbeitskollegen, die ich habe, die das schwierige Familienumfeld, das ist wirklich heavy. Ja, da kannst du nicht einfach sagen, das sollst du lieben und wenn du es nicht liebst, dann hast du Probleme mit Gott oder dann ist deine Gottesbeziehung nicht in Ordnung. Das stimmt, ja, und das will ich auch nicht wegwischen. Ich will jetzt nicht sagen, das ist alles einfach und so. Natürlich ist das manchmal wirklich schwierig und es ist wirklich etwas, wo man sagt, boah, ich weiß gar nicht, wie ich da Liebe aufbringen kann. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass es ja auch an Gott für uns subjektiv schwierige Eigenschaften gibt, die wir lernen müssen zu akzeptieren. Habe ich jetzt ein bisschen komisch formuliert. Aber wenn wir das mal so durchdenken, Gott begegnet uns manchmal in einer Art und Weise und führt unser Leben in einer Art und Weise, wo wir denken, das ist echt schwierig. Sagen wir, Gott ist unser liebender Vater. Aber der Arzt sagt mir, ich habe eine chronische Krankheit. Eine chronische Krankheit, die Gott ja in irgendeiner Art und Weise auch akzeptiert und zulässt. Und da kann ich jeden verstehen, der sagt, das ist schwierig, da habe ich Probleme damit, dass Gott das so zulässt in meinem Leben. Viele andere Beispiele könnte man da nennen, wo man sagt, da handelt Gott schwierig. Und es ist genau das Gleiche. Sind wir da in der Lage, diese schwierigen Aspekte auch anzunehmen und zu sagen, Gott, ich liebe dich trotzdem? Ja, auch wenn ich nicht verstehen kann, warum ich jetzt diese chronische Krankheit habe und auch wenn ich mir alles andere wünsche als das. Das ist die Fähigkeit zu vergeben, das ist die Fähigkeit anzunehmen und zu sagen, ich liebe dich trotzdem. Genau das Gleiche, was wir brauchen bei unserem schwierigen Arbeitskollegen oder unserem Ehepartner, der vielleicht manchmal etwas komisch ist. Ich hatte einen Freund oder ich habe einen Freund, der hat in jungen Jahren seine Mutter verloren durch eine tragische Krankheit. Und wenn man sich das mal so vorstellt, ist jemand, der ist Christ und der verliert seine Mutter vielleicht, als er 14 geworden ist. Das ist ja ein schwerer Schlag, den dieser Junge damals hinnehmen musste. Und man könnte ja verstehen, wenn er sagt, nee, an so einen Gott will ich nicht glauben, das kann ich nie akzeptieren. Was soll das für ein liebender Gott sein, der mir meine Mutter wegnimmt oder nicht verhindert, dass meine Mutter mir weggenommen wird? Aber mein Freund ist heute Pastor und er redet von der Liebe Gottes, wahrscheinlich heute gerade um 10 Uhr an einem anderen Ort, predigt er das Evangelium. Und das zeigt ja, dass er es geschafft hat, dieses schwierige Hindernis, was zwischen ihm und Gott steht, zu akzeptieren und zu sagen, Gott, ich liebe dich trotzdem. Ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich möchte trotzdem dein Kind sein, ich möchte trotzdem mit dir gehen. Es ist also wichtig, dass wir, wenn wir jetzt schauen, wie unsere Liebe zu Gott ist, nicht nur sagen, dass es darum geht, gute Menschen zu lieben und die Menschen, die sowieso lieb zu uns sind, sondern es geht auch darum, gerade die zu lieben, die ein bisschen schwieriger sind. Weil das brauchen wir auch für unsere Beziehung mit Gott. Ja, Gott an sich ist natürlich nicht schwierig, aber er lastet uns manchmal Dinge auf, die auch für uns schwierig sind, wo wir ein Ja zu finden müssen. Das gehört also alles mit zusammen. Und das ist der Indikator. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Auch gerade mit den Schwierigen. Und wenn wir das so ehrlich bewerten und unser Leben mal daraufhin durchforsten, dann müssen wir sagen, ups, ich habe mich oft viel geistlicher eingeschätzt, als ich in Wirklichkeit bin. Ich dachte, na, ich glaube ja das Richtige. Ich habe ja die Bibel und habe die richtigen Glaubensgrundsätze und deswegen bin ich hochgeistlich. Aber wenn jetzt Johannes sagt, das ist gar nicht der Maßstab ist, wie du andere liebst, dann muss ich sagen, oh, da brauche ich Gnade, da brauche ich Hilfe von Gott. Was machen wir, wenn wir zu so einem Ergebnis kommen? Das Wichtige ist, dass wir das ehrlich vor Gott bringen, dass wir uns nichts vormachen, sondern sagen, ja, da fehlt tatsächlich Liebe in meinem Leben. Wie bei allem ist die richtige Diagnose das A und O. Es ist so wichtig, dass wir uns nicht selber belügen und sagen, naja, meine Beziehungen sind alle lieblos, aber ich habe ja die richtigen Glaubensgrundsätze. Ich bejahe ja das christliche Glaubensbekenntnis. Ich halte die Bibel ja für irrtumslos. Gut, dass alle meine Beziehungen lieblos sind, ist egal, aber ich glaube das Richtige. Das ist zu wenig. Und zwar nach genau der Bibel, die für uns das unfehlbare Wort Gottes ist. Wir brauchen die richtige Diagnose und das wird uns zu einer großen Demut führen. Wir werden immer sehen, dass wir an vielen Stellen gerade nicht so lieben, wie Gott das von uns möchte. Und wenn wir dem auf den Grund gehen und sagen, ja, so ist das, dann werden wir merken, mir fehlt an bestimmten Stellen einfach die Liebe Gottes. In vielen Situationen im Leben, da bin ich nicht aufgetankt genug. Da bin ich nicht verbunden mit Gott, da mache ich mir nicht bewusst, wie Gott mich eigentlich liebt. Da ist der Heilige Geist zwar in meinem Herzen präsent, aber ich habe da gar keine Aufmerksamkeit drauf, ich spüre das gar nicht. Und dieses Defizit, das müssen wir Gott hinlegen. Da müssen wir sagen, Herr, ich wünsche mir so sehr, dass ich diese Liebe auch wirklich erfahre. Herr, ich möchte mich im Alltag daran erinnern, vielleicht durch Bibelverse, durch Gebet, dass du da bist. Ich möchte Lobpreislieder singen, um zu wissen, dass du mit deiner Liebe gegenwärtig bist. Ich möchte, dass deine Liebe mein Herz erfüllt. Und dazu brauche ich deine Gnade. Und wenn wir so zu Gott kommen, werden wir merken, dass Gott barmherzig ist. Dass er gerade nicht sagt, du bist aber lieblos, das ist falsch, 6 minus setzen. Sondern dass er seine Arme öffnet und sagt, komm zu mir. Ja, ich sehe doch dein Defizit an Liebe und ich möchte diese Liebe füllen in deinem Herzen. Ich bin für dich gestorben, ich bin für dich da, ich habe dich erschaffen. Und das ist eine tiefe Gnade, wenn man das so erlebt. Und das ist Barmherzigkeit, die wir von Gott erleben. Und diese Barmherzigkeit werden wir automatisch auch unseren Mitmenschen dann weitergeben. Dann können wir barmherzig sein gegenüber anderen. Denkt an die Geschichte an das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Jesus sagt, da kommen 2 Menschen in den Tempel, um zu beten. Ein Pharisäer, und der Pharisäer ist selbstbewusst und sagt, ich habe genau den richtigen Glauben, ich bin in allem ganz korrekt. Und er guckt auf den armen Zöllner, der nicht so korrekt sich nach den religiösen Regeln der damaligen Zeit verhielt und sagt, das ist ein Zöllner. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. So betet der Pharisäer. Der Zöllner macht es ganz anders. Ja, er sieht dieses Defizit in seinem Herzen. Er sieht, was da alles fehlt. Und er sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Hilf mir, dass du mein Herz füllst mit deiner Liebe. Hilf mir, dass ich wieder Gemeinschaft mit dir haben kann. Und Jesus sagt, der Pharisäer geht nach Hause und nichts ist passiert. Aber der Zöllner geht in sein Haus und ist von Gott gerecht gemacht worden. Von Gott gesegnet. Es ist also diese Zöllnerhaltung. In dieser Zöllnerhaltung liegt unsere Hoffnung, unsere Heilung, dass wir um Gottes Gnade bitten. Und dann werden wir die Liebe Gottes erfahren und sie wird zirkulieren. Wir werden sie von oben bekommen und wir können sie weitergeben an unsere Geschwister. Die Adventszeit. Wir befinden uns mitten in der Adventszeit. Und wir sollten diese Zeit nutzen, um uns auf Jesus auszurichten und zu gucken, wie es um meine Gottesbeziehung steht. Und da sagt Johannes uns, ich wiederhole, was wir so gesagt haben, da sagt Johannes uns, es gibt ein entscheidendes Kriterium dafür. Das könnt ihr nicht ignorieren. Da müsst ihr drauf schauen. Das sind eure zwischenmenschlichen Beziehungen. Die sind schwierig, das ist klar. Da gibt's immer auch Probleme und Defizite. Aber da müsst ihr gucken, wie viel Liebe habt ihr zu euren Mitmenschen? Denn daraus könnt ihr ablesen, wie es um eure Gottesbeziehung wirklich steht. Wenn wir das machen, dann müssen wir erstmal schlucken, weil wir ehrlich zugeben müssen, naja, es ist nicht alles Gold, was da glänzt bei mir. Da mache ich so manche Dinge, die sind nicht in Ordnung oder da zeugt nicht gerade von der Liebe Gottes, die in meinem Herzen ist. Aber gerade das ist die Chance, dass wir erkennen, dass wir ganz von Gott abhängig sind, dass wir seine Gnade und Liebe immer wieder neu brauchen und neu darum bitten müssen. Eine solche demütige Haltung öffnet uns für die Gnade Gottes und dann fließt seine Liebe zuerst in unser Herz und von dort aus weiter zu unseren Mitmenschen und Geschwistern. Und dann wird Vers 19 wahr, so wie Johannes es hier sagt. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Amen. Wir wollen jetzt ganz praktisch uns vor Augen führen, wie Gott uns liebt und diese Liebe auch mal ganz bewusst empfangen, ja in uns aufnehmen. Und dafür hat uns Jesus das Abendmahl gegeben und gesagt, feiert das, damit ihr immer wieder an meine Liebe erinnert wird, an das, was ich am Kreuz für euch getan habe. Und zur Einleitung auf dieses Abendmahl, was ja auch Liebesmahl genannt wird, zur Einleitung auf dieses Abendmahl singen wir das Lied Zwischen Himmel und Erde. Jesus spricht zu seinen Jüngern, mich hat es herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Wer das Abendmahl nimmt, der bekennt damit, dass Jesus der Herr seines Lebens ist. Er sagt also ganz bewusst, ich möchte diese Liebe Gottes annehmen. Und das ist ein sehr bewusster Schritt. Und wir bitten als Gemeinde, dass man nur dann am Abendmahl teilnimmt, wenn man diesen bewussten Schritt auch wirklich vollzieht. Und wenn man von ganzem Herzen sagt, ja, Jesus ist der Herr und Erlöser meines Lebens. Die Bibel mahnt diesbezüglich. Sie sagt, wer ohne Ehrfurcht von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Wir hören auf die Einsetzungsworte und stehen dazu auf. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das wir brechen, verbindet uns mit dem, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass du am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist, dass du dort den Graben zugeschüttet hast, der zwischen uns und Gott steht. Ich danke dir, dass wir über diesen Graben gehen dürfen, als Kinder Gottes in die Arme des Vaters laufen. Wir loben und preisen dich dafür und wir bitten dich, dass uns das jetzt bewusst wird, wenn wir das Abendmahl in deiner Gegenwart feiern. Amen. Wir stehen auf zu den Einsetzungsworten für den Kelch. Desgleichen nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Kelch, den wir segnen, verbindet uns mit dem, was Jesus durch sein Blut für uns gewirkt hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass du einen Bund mit uns geschlossen hast. Ein Bund, der uns nicht einengt, sondern der uns Geborgenheit gibt, der uns schützt, wie eine Hand, die uns umschließt, wo wir immer wissen, egal was passiert, so mit uns in unserem Leben, wir wissen, wir sind in deiner Hand gehalten, weil du mit uns verbunden bist, weil du mit uns einen Bund geschlossen hast. Wir loben und preisen dich dafür und wir danken dir, dass wir uns das jetzt bei dem Einnehmen des Traubensaftes, dass wir das uns jetzt gegenwärtig, dass das für uns gegenwärtig wird und dass wir uns da ganz fallen lassen dürfen in deine Hand, gewiss des Bundes, den du mit uns geschlossen hast. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam das Vaterunser miteinander beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleibt stehen, bitte. Wir singen zusammen unser letztes Lied. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, weil wir es anders machen als sonst, ja? Ich werde euch gleich erst den Segen erteilen, den Segen spenden und dann werden wir unser letztes Lied als Postludium singen. Also ich möchte euch segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Also bleib bitte stehen und wir singen jetzt unser letztes Lied. Das ist gleichzeitig auch unser Postludium. Und zwar heißt das Tochter Zion. Und von hier vorne wünsche ich euch schon mal eine gesegnete Woche.